Aus Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der Sure 35, Fater.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا
صدق الله العظيم.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und sie schworen bei Gott die feierlichsten Eide, dass sie, falls ein Prophet zu ihnen käme, sie das Beste aller rechtgeleiteten Völker sein würden. Doch als dann ein Prophet zu ihnen kam, flohen sie weiterhin die Wahrheit und mieden sie in ihrem Hochmut auf Erden und ihrer List und Tücke. Doch ihre List und Tücke wird sie selber treffen. Erwarten sie denn etwa anderes als das, was den Vorausgegangenen an bitteren Folgen widerfuhr? Niemals aber wird sich das Vorgehen Gottes ändern. Niemals wird es in seiner Tradition eine Änderung geben.
Musik. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 2. März 2024, gleich dem 12. Esban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Bekanntschaft mit der Stadt Yazd. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IRGC-Militärberater bei israelischen Angriff auf Syrien getötet. Mitglied der irakischen Fatah-Koalition. Washington nutzt IS für Unruhestiftung im Irak. Und UNO. Mindestens 10 Kinder sind in Gaza an Hunger gestorben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IRGC-Militärberater bei israelischen Angriff auf Syrien getötet. Ein Mitglied der Marine der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, das als Militärberater gedient hat, ist bei einem Angriff des israelischen Regimes auf Syrien ums Leben gekommen. In einer Erklärung vom Freitag teilte die IRGC-Marine mit, ihr Mitglied Reza Zarei sei am Freitag zusammen mit 2 Mitgliedern der libanesischen Hisbollah-Widerstandsbewegung getötet worden. Sie seien am frühen Tag bei einem Angriff des israelischen Regimes auf Syrien nordwestlich des Hafens Banja getötet worden, hieß es weiter. Das israelische Regime greift häufig militärische Stellungen in Syrien an, insbesondere solche von Widerstandskämpfern, die eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der syrischen Armee im Kampf gegen die vom Ausland unterstützten Terroristen gespielt haben. Iran unterhält auf Ersuchen von Damaskus eine Beratungsmission in Syrien, um dem vom Krieg zerrissenen arabischen Land dabei zu helfen, die vom Ausland unterstützten Terroristen zu beseitigen, die seit 2011 gegen die syrische Regierung kämpfen. Bereits im Januar sind 5 IRGC-Militärberater zusammen mit mehreren syrischen Streitkräften bei einem Angriff des israelischen Regimes auf die Stadt Damaskus ums Leben gekommen. Der Angriff zielte auf ein 3-stöckiges Wohngebäude im Stadtviertel Mezar, in dem sich mehrere diplomatische Vertretungen befinden. Mitglied der irakischen Fatah-Koalition. Washington nutzt IS für Unruhestiftung im Irak. Ein Mitglied der irakischen Fatah-Koalition wirft Washington vor, zu versuchen, den Irak durch IS-Elemente unsicher zu machen. Ali al-Falawi, ein Mitglied der Fatah-Irak-Koalition, sagte am Freitag, dass die USA versuchten, die in einigen Gebieten des Irak ansässigen IS-Terroristen zu Anschlägen gegen die Sicherheitskräfte des Landes anzustiften. In diesem Zusammenhang sagte Qasem al-Tamimi, ein Experte für irakische politische Angelegenheiten, die USA verfügten über die irakischen Öleinnahmen und dies sei zu einem Druckmittel gegen Bagdad geworden, damit Washington seine im Irak stationierten Truppen zur Unterstützung des zionistischen Regimes aufrechterhalten könne. UNO: Mindestens 10 Kinder sind in Gaza an Hunger gestorben. Laut einem hochrangigen UN-Mitarbeiter haben Israels strenge Einschränkungen bei der Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen eine absichtliche Hungersnot verursacht. Mindestens 10 palästinensische Kinder seien in Gaza verhungert, berichtete Sprecher der UNO-Gesundheitsagentur Christian Lindmeier am Freitag. Dazu teilte Lindmeier in einer am Freitag abgegebenen Erklärung weiter mit: Leider besteht die Gefahr, dass die Zahl der Kinder in Gaza steigt, die seit Beginn des Krieges verhungert sind. Er fügte hinzu: Nahrungsmittel und Proviant seien so knapp, dass wir solche Situationen erleben und die Versorgung mit Nahrungsmitteln absichtlich eingestellt worden sei. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, ist jeder vierte der mehr als 2,2 Millionen Menschen am Gazastreifen von extremer Ernährungsunsicherheit betroffen. Ungefähr 1,17 Millionen Palästinenser sind mit einem Notstand an Ernährungsunsicherheit konfrontiert und die Situation weiterer 500.000 ist katastrophal, so OCHA-Sprecher Jens Lerke. Anfang dieser Woche sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, UNHCR, Philippe Lazzarini gegenüber CNN, dass längere Hilfskontrollen und Schwierigkeiten bei der Verteilung der Hilfsgüter im gesamten Gazastreifen zu einer chaotischen Situation geführt hätten. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung betonte am Freitag in diesem Zusammenhang: Der Tod von Kindern im Gazastreifen aufgrund von Unterernährung und extremem Hunger sei ein Zeichen dafür, dass die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen in ihrer Verantwortung beim Schutz des Lebens von Kindern vor Hunger nicht nachkommen, und das sei eine Schande für die Menschheit. Erdogan: Was in Gaza passiert, ist Völkermord. Laut dem türkischen Präsidenten ist das, was derzeit im Gazastreifen geschehe, kein Krieg, sondern eine völkermörderische Operation. In einer Rede auf der dritten diplomatischen Konferenz in der südtürkischen Stadt Antalya sagte Recep Tayyip Erdogan am Freitag: Westmächte, bedingungslose Unterstützer des zionistischen Regimes, seien durch ihre heuchlerische Politik am Blutvergießen der Palästinenser in Gaza beteiligt. Er fügte hinzu: In Gaza wurden nicht nur Kinder, Frauen und Zivilisten getötet, sondern auch das Vertrauen von Milliarden Menschen in die internationale Gemeinschaft, die Justiz und das Recht zerstört. Der türkische Präsident erklärte: Die internationale Gemeinschaft kann den Palästinensern nur durch die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates ihren Respekt erweisen. Erdogan betonte, die Gründung eines unabhängigen Staates Palästina mit Al-Quds als Hauptstadt sei eine definitive und unvermeidliche Angelegenheit, und die Türkei erklärte ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, einschließlich der Teilnahme am Garantiemechanismus. Er kritisierte auch das derzeitige internationale System und betonte, dieses System habe seine Bedeutung und sein Konzept verloren und sei davon außer Parolen nichts übrig geblieben. Erdogan fügte hinzu, dieses System verfüge über keine der Grundkonzepte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Vertrauen und könne nicht einmal seine minimalen Verantwortlichkeiten erfüllen. Der türkische Staatspräsident erklärte: Zu unserer Verantwortung gegenüber der Nation und der Menschheit gehört es, das zum Ausdruck zu bringen, was wir für die Wahrheit halten. EU kündigt weitere Hilfsgelder an UNRWA an. Im Schatten des voreingenommenen Vorgehens des israelischen Regimes und der USA gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, hat die EU-Kommission 68 Millionen Euro als Hilfsmittel für UNRWA bereitgestellt. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung, die in Kopie auf der Webseite der Europäischen Union veröffentlicht wurde, hieß es dazu: Dieser Betrag wird zusätzlich zu der 82 Millionen Euro Hilfe für das UNRWA im Jahr 2024 berücksichtigt, sodass die Gesamthilfe der Europäischen Kommission für das UNRWA 150 Millionen Euro beträgt. Die Hilfsgelder sollen nun Anfang nächster Woche ausgezahlt werden, sagte Kommissionssprecher Eric Memmer. Der Leiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA, Philipp Lazzarini, begrüßte die Freigabe von EU-Hilfsgeldern für seine Organisation. Das israelische Regime wirft einigen UNRWA-Mitarbeitern Beteiligung an der Al-Aqsa-Sturmoperation vor. In ihrer Pressemitteilung unterstrich die EU-Kommission, sie habe ihren Finanzierungsbeschluss für UNRWA im Lichte der sehr schwerwiegenden Anschuldigungen vom 24. Januar geprüft. In einem bilateralen Austausch habe sich das UN-Hilfswerk zu einer Überprüfung seines Personals bereit erklärt und eine Anhörung durch von der EU bestellten Experten zugestimmt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der Kommissar für humanitäre Hilfe, Yannis Lenarčič, erklärten beide, dass Israel noch keine Beweise für seine Anschuldigungen vorgelegt habe. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu: Wir stehen dem palästinensischen Volk in Gaza und anderen Teilen der Region zur Seite. Sie leiden unter schrecklichen Bedingungen und ihr Leben ist gefährdet, weil sie keinen Zugang zu angemessener Nahrung und anderen Grundbedürfnissen haben. Deshalb haben wir unsere Hilfe in diesem Jahr um weitere 68 Millionen Euro aufgestockt. Oxfam, als eine der größten internationalen Hilfsorganisationen zur Beseitigung von Armut, Hunger und Ungerechtigkeit, warnte am vergangenen Dienstag in einem Bericht vor der katastrophalen Lage und Hungersnot im Gazastreifen aufgrund der anhaltenden israelischen Verbrechen und der Belagerung dieses Streifens. Über 200 Abgeordnete aus 12 Ländern fordern ein Waffenverbot für Israel. Mehr als 200 Parlamentsmitglieder aus 12 Ländern haben ihre Regierungen aufgefordert, ein Verbot von Waffenverkäufen an Israel zu verhängen. Wir wissen, dass tödliche Waffen und ihre Teile, die in unseren Ländern hergestellt oder verschifft werden, derzeit den israelischen Angriff auf Palästina unterstützen, der im Gazastreifen und im Westjordanland über 30.000 Menschenleben gefordert hat, hieß es in einem Brief sozialistischer Gesetzgeber und Aktivisten mit Schwerpunkt auf internationaler Gerechtigkeit. Die Politiker betonten, dass ein Waffenembargo zu einer gesetzlichen Verpflichtung geworden sei, insbesondere nachdem der Internationale Gerichtshof Israel angewiesen hatte, sicherzustellen, dass seine Streitkräfte keinen Völkermord begehen. Wir können nicht warten, nach dem vorläufigen Urteil des Internationalen Gerichtshofs IGH im Fall der Völkermordkonvention gegen Israel, ist ein Waffenembargo über eine moralische Notwendigkeit hinaus zu einer rechtlichen Anforderung geworden, hieß es in dem Brief, berichtete The Guardian am Freitag. Im Januar erließ der IGH eine vorläufige Entscheidung zu den von Südafrika im Völkermordfall gegen das israelische Regime geforderten Sofortmaßnahmen. Er ordnete dem Besatzerregime an, alle Maßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord in Gaza zu verhindern, ordnete jedoch keinen Waffenstillstand an. Südafrika reichte im Dezember 2023 wegen seines Krieges im Gazastreifen eine Klage wegen Völkermords gegen das israelische Regime ein. Dem Antrag Südafrikas zufolge hatten Israels Aktionen in Gaza völkermörderischen Charakter, weil sie darauf abzielten, die Zerstörung eines wesentlichen Teils der palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe herbeizuführen. Die Unterzeichner des Briefes sind allesamt Abgeordnete in Parlamenten, in denen die Regierungen Waffenverkäufe an Israel zulassen. Etwa 39 Parlamentarier aus Großbritannien haben den Brief unterzeichnet. Außerdem Politiker aus Australien, Frankreich, Belgien, Kanada, Brasilien, Spanien, den Niederlanden, der Türkei und den USA. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad minus 1, Isfahan 1, Shiraz 6 und Balarabos 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
Gesagt.
Ein Reiter kam des Weges, als er in der Ferne am Wegrand jemanden unter einem Baum schlafen sah. Beim Näherkommen bemerkte er eine Schlange, die in den offenen Mund des Schlafenden kriechen wollte. Da begann er zu galoppieren, damit er das drohende Unheil verhindert. Doch als er ankam, sah er nur noch den Schwanz der Schlange im Mund des Schlafenden verschwinden. Eilig stieg er ab und begann mit einem Stock auf den Ahnungslosen einzuschlagen. Der schreckte auf und begann davon zu laufen, bis er nicht mehr konnte und an einem Apfelbaum zu Boden sank. Unter diesem Apfelbaum lagen zahlreiche faule Äpfel am Boden. Da kam auch schon der Reiter und befahl ihm, von den Äpfeln zu essen. Der arme Wicht protestierte: »Was willst du von mir? Was habe ich dir getan?« Doch der andere schrie ihn an: »Frag nicht! Iss von diesen Äpfeln, schnell!« Der Mann mit der Schlange im Bauch begann von dem faulen Obst zu verschlingen, bis ihm so übel wurde, dass er umkippte. Aber aus Angst vor neuen Stockhieben sprang er wieder auf und begann davon zu laufen. Schließlich wurde ihm von all den Äpfeln und der Lauferei so schlecht, dass er zusammenbrach und den gesamten Mageninhalt mitsamt der Schlange ausspie. Als der Mann die Schlange am Boden sah, begriff er, weshalb ihn der Reiter geschlagen, gejagt und ihm das faulige Obst aufgezwungen hatte. Er bedankte sich bei dem guten Mann und sagte: »Du warst wie eine Mutter, die alles tut, um ihr Kind vor einem Unglück zu bewahren, aber ich bin wie ein unwissendes Kind von dir davongelaufen. Wie ein Esel, der seinem Besitzer in der Wüste davonläuft, während sein Besitzer ihn wieder einfängt, der Esel reißt wieder aus, und der Eselbesitzer sucht erneut nach ihm, damit er ihn vor dem Wolf und den wilden Tieren rettet. Aber der Esel versteht es nicht. Ich verstehe nun, warum du mir nicht erklärt hast, weshalb du mich schlägst und weshalb ich die faulen Äpfel essen sollte. Du wolltest nicht, dass ich mich wegen der Schlange ängstige und Zeit verliere.« »Ja«, sagte der Reiter, »genau, ich dachte, du wirst aus Angst bewusstlos, wenn ich dir von der Schlange berichte. Deshalb habe ich versucht, keinen Augenblick zu verlieren, damit ich dich so bald wie möglich von diesem Gewürm befreie.« Nach dieser Geschichte aus dem Masnavi von Molavi folgt unser Sprichwort dieser Woche. Es heißt Michai Zuzebekeshi. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Ein hungriger Schakal verließ auf der Suche nach Nahrung den Wald und wagte sich in die Stadt. Er dachte: »Entweder handle ich mir nun kräftige Prügel ein, oder ich kann endlich meinen Magen füllen.« So schlich er sich im Dunkel der Nacht in die Stadt und schnüffelte den Weg entlang, bis er eine Karawanserei erreichte. Er folgte den guten Gerüchen, die ihm aus der Karawanserei in die Nase drangen. Bald hatte er gefunden, was er wollte, und während die Reisenden, die müde vom langen Weg, in tiefen Schlaf versunken waren, begann der Schakal seinen Heißhunger an deren köstlichen Proviant zu stillen. Auf einen Schlag hatte er ganz vergessen, wo er sich befand und dass er besser keinen Lärm machen sollte. Kurzum, er weckte alle Reisenden auf. Die erblickten das Tier und jeder schnappte sich einen Stock und sprang herbei. Der Schakal flüchtete, zu Tode erschrocken, auf das Dach der Karawanserei. Dort aber standen einige Kessel mit bunter Flüssigkeit zum Färben von Wolle herum. Der Schakal sprang in einen dieser Kessel hinein, um sich zu verstecken. Als die Leute in der Karawanserei vergeblich überall nach ihm gesucht hatten, verließ er heimlich mit einer neuen Farbe Kessel und Stadt und floh in den Wald.
Der erste, dem der blaue Schakal begegnete, war der Fuchs. Der Fuchs erkannte ihn nicht und bekam es mit der Angst zu tun. Er begann davon zu laufen, als der Schakal rief: »Hey Fuchs, warum hast du es so eilig?« Da erkannte der Fuchs die Stimme des Schakals und drehte sich zu ihm um. Aber er hatte noch Zweifel. »Bist du wirklich der Schakal?« Der Schakal begann ihm zu erzählen, was passiert war. Zum Schluss sagte der Fuchs: »Du hast Glück gehabt, dass sie dich nicht erwischt haben. Was aber willst du jetzt machen?« Der Schakal sagte: »Ich gehe zum Fluss und werde mich waschen.« Der Fuchs aber meinte: »Ich habe eine bessere Idee. Mit dieser Farbe wird dich niemand erkennen und kein Tier wird dir glauben, dass du ein Schakal bist. Nun kannst du dir ein bequemes Leben machen.« »Wie denn?« fragte der Schakal. Der Fuchs: »Ich werde den Tieren im Wald erzählen, dass ein neuer König aus dem Himmel zu uns gekommen ist. Sie werden zu dir kommen und dir lauter gute Dinge zum Essen bringen.« Dem Schakal gefiel dieser Plan, aber dann sagte er: »Und wenn die anderen Tiere merken, dass ich der Schakal bin?« »Sie werden es nicht merken, wenn du nicht heulst«, rief ihm der Fuchs. Der Fuchs erzählte also überall im Wald von dem neuen König. Alle machten sich auf den Weg zu ihm, sogar der Löwe, und alle brachten respektvoll ein Geschenk für ihn mit. Es begann eine gute Zeit für den Schakal und seinen Komplizen, den Fuchs. Alle hatten sich dem blauen König unterworfen und hörten auf seine Befehle, und niemand hatte gemerkt, dass es der Schakal ist. Nach ein paar Tagen sagte der Schakal dem Fuchs leise ins Ohr: »Hör, ich habe nun schon einige Tage nicht geheult. Ich würde so gerne mal wieder richtig heulen wie ein Schakal.« Der Fuchs aber warnte ihn: »Lass das bleiben, denn dann ist es um dich geschehen. Die anderen werden uns umbringen. Warte mit deinem Geheule, bis es dunkel geworden ist.« Aber der Schakal wieder: »Aber ich will jetzt heulen und nicht erst heute Nacht.« Der Fuchs warnte ihn erneut: »Der Löwe, der dich als neuen König anerkannt hat, wird dich sofort zerfetzen.« Der Schakal wieder: »Ich kann mich aber nicht mehr beherrschen. Ich brauche jetzt mein Geheule.« Da sagte der Fuchs: »Gut, wenn du heulen willst, bitte schön, heule. Aber warte wenigstens ein paar Augenblicke, damit ich weglaufe. Ich möchte nicht mein Leben verlieren.« Und dann machte er sich eilig aus dem Staub. Der Schakal ließ glücklich einige Male sein Geheule ertönen, aber da merkten alle Tiere sofort, dass er der Schakal ist. Dem Löwen wurde klar, dass er böse reingelegt worden war, machte einen großen Satz und verschlang den Schakal. Nun können wir verstehen, was gemeint ist, wenn man zu jemandem sagt, Michai Zuse Bekeshi. Das bedeutet nämlich so viel wie, gut, wenn du unbedingt willst, dann heule doch. Das sagt man zu jemandem, der sich nicht beherrschen kann und vorhat, ein Geheimnis zu lüften, obwohl er sich und die anderen in seiner Umgebung dadurch in Schwierigkeiten und Gefahr bringt.
Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Parande, Vogel, gesungen von Moni Rahnama.
پرنده هم قفص هم خونه ما زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی تو را در هنجره یک دشت آباد تو را در سر هوای خوب پرواز تو را در هنجره یک دشت آباد تو را در سر هوای خوب پرواز من اینجا خسته و غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا چی میشد اون هوای برفی و سرد تو رو راهی این خونه نمی کرد بهار کاغذین خونه من تو رو راضی نکرد آخر بموندن من عادت می کنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت نگاهم با نگاهت داشت آدم
من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کوه، منو اندازه یک فصل اندو، من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من، من به ساز دلم تنگ، دلم تنگ برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدت. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا، من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من، من به ساز دلم تنگه، دلم تنگه برایم.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt ein Beitrag unter dem Titel Bekanntschaft mit der Stadt Yazd.
Die Ernennung von Yazd zur Tourismushauptstadt der Mitgliedstaaten des Asiatischen Dialogforums im Jahr 2024 ist eine wichtige Errungenschaft für den iranischen Tourismus und spiegelt die hohe Kapazität Irans in Bezug auf historische, natürliche, kulturelle und künstlerische Merkmale wider. Das Asiatische Dialogforum mit 35 Mitgliedsländern ist die umfassendste asiatische Organisation, die für die Entwicklung kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenarbeit gegründet wurde. Das höchste entscheidungstragende Organ der Versammlung ist der Außenministergipfel, der jährlich 2 Sitzungen abhält. Der Vorschlag für die Gründung des Asiatischen Dialogforums, ACD, Asia Cooperation Dialogue, wurde zum ersten Mal durch den thailändischen Premierminister auf der 34. Sitzung der Außenminister der ASEAN-Staaten im Jahr 2001 gemacht und im Jahr 2002 wurde dieses Forum schließlich gegründet. Angesichts der festgelegten Ziele, das heißt Förderung der Konvergenz zwischen den asiatischen Ländern, um eine asiatische Union zu bilden, Erweiterung des Handels- und Finanzmarktes, Förderung der Rolle Asiens bei der Beeinflussung globaler Gleichungen und Asien in eine leistungsfähige Interaktion mit anderen Teilen der Welt zu bringen, wurde die Gastgeberschaft und der Vorsitz der Gipfel abwechselnd den Mitgliedstaaten anvertraut. Iran leitet seit Oktober 2023 das Forum und Yazd wurde für das Jahr 2024 als Tourismushauptstadt der ACD-Staaten nominiert. Zu den Errungenschaften der Stadt Yazd, mittels derer sie als Tourismushauptstadt der Mitgliedstaaten des Asiatischen Dialogforums ausgewählt wurde, gehören unter anderem die Entwicklung des Tourismus-Marketing-Netzwerks für die Mitgliedstaaten, die Erleichterung von Reise- und Tourismusmöglichkeiten mit dem Ziel, die Zahl der Touristen aus diesen Ländern zu erhöhen, sowie die Vorstellung der Kapazitäten und Fähigkeiten der Provinz, um in Richtung nachhaltiger Tourismusentwicklung voranzugehen. Die Provinz Yazd ist zusammen mit den Provinzen Fars und Isfahan als goldenes Dreieck des Tourismus in Iran das erste Ziel für ausländische Touristen. Die Stadt Yazd wurde durch das Weltkulturerbe-Komitee der UNESCO während des 40. Treffens im Jahr 2017 in der polnischen Stadt Krakau in ihrem historischen Kontext in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen und der Welt als gemeinsames Erbe der Menschheit vorgestellt. Die UNESCO beschrieb die Stadt Yazd folgendermaßen. Yazd ist ein herausragendes Beispiel einer traditionellen menschlichen Siedlung, die repräsentativ für die Interaktion von Mensch und Natur in einer Wüstenumgebung ist, die aus der optimalen Nutzung und klugen Verwaltung der begrenzten Ressourcen resultiert, die in einer so trockenen Umgebung durch das Granatsystem zur Verfügung stehen. Die Verwendung von Lehm beim Bau von Gebäuden mit abgesenkten Innenhöfen und unterirdischen Räumen ist neben der Schaffung eines angenehmen Mikroklimas bei einer nur minimalen Verwendung von Baumaterial eine Inspiration für neue Architektur, die sich den heutigen Nachhaltigkeitsherausforderungen stellen kann. In Yazd werden noch die gleichen alten Techniken und Materialien verwendet und es gibt alte immaterielle Traditionen. Obwohl Technologie in dieser Stadt eingesetzt wird, ist sie überraschend an die Tausende von Jahren Lebenserfahrung angepasst und die Stadt lebt weiterhin auf dieser Grundlage. Die einzigartige Architektur ist von der menschlichen Koexistenz mit der Natur inspiriert, da Yazd im Herzen der Wüste liegt und somit ein anderes menschliches Lebensmodell vorstellt. Yazd ist die erste Lehmziegelstadt und nach Venedig in Italien die zweitgrößte historische Stadt der Welt. In verschiedenen historischen Quellen wurden einige Städte in der Provinz Yazd verschiedenen Propheten zugeschrieben. Die Stadt Meibot zum Beispiel soll die Stadt des Propheten Solomon gewesen sein und der Berg Abarkuh wird dem Propheten Abraham zugeschrieben. Werke wie Steingravuren, Petroglyphe am Ernanberg, bemalte Töpferwaren, zahlreiche Höhlen und alte architektonische und städtische Artefakte zeigen, dass die Zivilisation von Yazd in den vier alten Zentren Mehriz, Yazd, Rastor und Meibot sowie Ardakon konzentriert war. Zu den traditionellen architektonischen Merkmalen von Yazd im städtischen Kontext gehören ein geschlossener städtischer Raum, eine vollständig komprimierte städtische Struktur, Gebäude, die ohne Abstand aneinandergereiht sind, überdachte und schmale Gassen, Hausbau auf Sonnenlichteinfall und Windrichtung ausgerichtet, sowie die Ausrichtung der Häuser von Nordost in Richtung Südwest. Das heißt in Richtung des Gotteshauses Kaaba in Saudi-Arabien, der Gebietsrichtung der Muslime. Es gibt 7 architektonische Elemente in Yazd. Das wichtigste ist der Bordgir, eine Art Windturm, der als traditionelles persisches Architekturelement seit Jahrhunderten zur natürlichen Belüftung und Kühlung von Gebäuden verwendet wird. Daher ist Yazd auch als Stadt der Windtürme bekannt. Der Bedarf an diesem Bauelement ist auf die klimatischen Bedingungen des Gebiets, also der Wüstenlandschaft, zurückzuführen, die Kühl- und Klimaanlagen notwendig machen. Windtürme wurden und werden bei Gebäuden wie Granaten, Wohnhäuser und Moscheen genutzt. Die Stadt Yazd strahlt wie ein kostbares Juwel im Herzen der iranischen Wüste. Sie ist die Hauptstadt der Provinz Yazd, die 12 Kreisstädte und 21 kleinere Städte umfasst, deren Menschen immer noch den schönen traditionellen Akzent beibehalten haben. Yazd liegt zwischen den Bergen Shirku und Kharanak in einer Ebene namens Yazd Ardakon. Beim Studium der Geschichte von Yazd stellen wir fest, dass die Entstehung dieser Stadt auf das 3. Jahrtausend vor Christus zurückgeführt werden kann. Yazd ist eine der Städte, in denen verschiedene religiöse Minderheiten wie Juden, Christen und Zarathustra seit Jahrhunderten friedlich an der Seite von Muslimen leben. Natürlich ist der Großteil der Bevölkerung von Yazd schiitische Muslime. Eines der bekanntesten Merkmale von Yazd ist also die andersartige Architektur der Gebäude, die aufgrund des warmen und trockenen Klimas dieses Gebietes in dieser Weise entstanden sind. Das, was die Touristen am meisten fasziniert, sind die florierenden und wunderschönen Sommersitze und Berghänge, die wegen der optimalen Verwendung des Wassers in einem ariden Gebiet und der fortschrittlichen Wassersysteme entstanden sind. Daher gibt es auch ein Wassermuseum in Yazd, das die glänzende Geschichte der Architektur und die optimale Verwendung von Wasser zur Schau stellt. Aufgrund ihrer langen Geschichte hat die Provinz die meisten Denkmäler und Touristenattraktionen wie Märkte, Moscheen, Gräber und Plätze in ihrem historischen Kontext, die die Intimität und Wärme der Menschen in Yazd zeigen. Die Dächer sind miteinander verbunden und die Gassen sind eng und oftmals überdacht und bei einigen Häusern gibt es einen gemeinsamen Eingang. Das Klima von Yazd ist im Frühjahr sehr angenehm, aber die Sommer sind sehr heiß. Das Wüstenklima verursacht die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter und zwischen Tag und Nacht. Einige Meteorologen haben das Klima der Stadt Yazd und anderer Teile der Provinz sogar in zwei Jahreszeiten unterteilt. Die Sprache der Menschen in Yazd ist Persisch mit einem Yazdi-Dialekt und es ist zweifellos eine der schönsten Mundarten der Farsi-Sprache. Im Gegensatz zu vielen anderen Dialekten in anderen iranischen Städten wurde dieser Dialekt in Yazd erhalten. Yazd ist eine der Städte in Iran mit einer großen Industrie. Dazu zählen unter anderem Teppich- und Textilweberei, Stahl- und Eisenminen sowie Keramik- und Fliesenfabriken. Der Dolazarbad-Garten ist einer der berühmtesten iranischen Gärten und einer der spektakulärsten Orte Yazds. Das Grün der Bäume, die Geräusche des fließenden Wassers in den Garten durchziehenden kleinen Kanälen und der Anblick des Gartens insgesamt lenkt die Besucher von der Routine des Alltags ab und führt sie in die alte Geschichte und Tradition von Yazd. Der Dolazarbad-Garten war einst die Unterkunft des Herrschers der Stadt und seiner Familie, aber heute ist er ein Ort für Touristen geworden. Dieser schöne Garten ist in der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgeführt und sein Windturm ist etwa 34 Meter hoch, der höchste Ziegelwindturm der Welt. Der Dolazarbad-Garten von Yazd wurde im Jahr 1713 von Muhammad Tariq Khan Bafqi, dem Herrscher von Yazd, erbaut. Er ließ zuerst ein 65 Kilometer langes Granatsystem für die Wasserversorgung bauen und brachte somit das Wasser von Mehriz nach Yazd und den gegenwärtigen Ort des Dolazarbad-Gartens. Im Anschluss wurde der Regierungs- und Wohnkomplex errichtet. Dieser Garten mit einer Fläche von etwa 70.000 Quadratmetern besteht aus vielen Gebäuden, Teichen und Brunnen, zwischen denen Granat-, Apfelbäume und Traubenstöcke sowie andere Bäume und Pflanzen die Atmosphäre verschönern. Der große historische Granat von Dolazarbad ist also weit über 200 Jahre alt. Der Garten besteht aus einem inneren und einem äußeren Komplex. Diese Bauweise ist in der historischen iranischen Architektur gut bekannt. Der Dolazarbad-Garten wurde also sowohl zum Wohnen als auch zu Regierungs- und Repräsentationszwecken genutzt. Der äußere Gartenkomplex diente als Ort für Regierungsangelegenheiten, sportlichen Veranstaltungen und die Ausrichtung von offiziellen Anlässen und der innere Gartenkomplex diente als privater Bereich und als Wohnsitz des Herrschers, der von speziellen Wächtern bewacht wurde. Stadt der Granate und des Strohlehmbaus, Haus des Gottendienstes, Haus der Wissenschaft und Haus der Arbeit, Stadt der Fahrräder und Stadt der Süßigkeiten. Sie ist ein Schatz der iranischen Kunst, Kultur und Zivilisation. Im Jahr 2024 ist sie Tourismushauptstadt der Mitgliedstaaten des Asiatischen Dialogforums und somit Gastgeber asiatischer Touristen.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.
Burası Tahran.